Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcastes Pflegefamilien Deutschland. Es ist die 45. Episode und unsere Hörerinnenschaft nimmt kontinuierlich zu und darüber freuen wir uns sehr. Heute soll es gehen um Übergänge für junge Menschen aus Pflegefamilien. Wissen Sie, was Care-Leaver sind? Haben Sie diesen Begriff schon mal gehört? Jugendliche, die in der Jugendhilfe aufwachsen und diese als junge Erwachsene verlassen, nennt man Care-Leaver. Der Begriff kommt, wie Sie sich denken können, aus Großbritannien. Dort gibt es schon seit vielen Jahren Strukturen und Angebote, die Jugendliche auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit gezielt unterstützen. Doch auch in Deutschland hat die Forschung und haben Projekte zugenommen und inzwischen sogar im Pflegekinderbereich. Genau darüber soll es heute gehen. Seit Dezember 2018 läuft ein Projekt der Familien für Kinder GmbH, das sich mit der Situation von Care-Leavern aus Pflegefamilien beschäftigt. Es wird durch die Aktion Mensch gefördert und wir dürfen heute mit den beiden Projektkoordinatorinnen Katharina Lütz und Renate Semken über das Projekt und erste Ergebnisse sprechen. Herzlich willkommen, Frau Katharina Lütz und herzlich willkommen, Frau Renate Semken.
Ja, hallo. Dankeschön, hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Da ich Sie nicht so genau kenne, haben wir vereinbart, dass Sie sich einfach selber unseren Hörerinnen ein bisschen vorstellen.
Ich fange mal an. Mhm. Gerne. Mein Name ist Renate Semken, haben Sie ja schon gesagt. Ich bin Sozialarbeiterin und seit vielen Jahren, also ich glaube so ungefähr 20 Jahre, in der Jugendhilfe tätig. Ich habe viel in den stationären Hilfen gearbeitet und in den letzten 2,5 Jahren habe ich aber im Rahmen dieses Projektes mich mit dem Thema Care-Leaving von Pflegekindern beschäftigt. Mhm. Ich glaube, das ist für diesen Zweck erstmal das Wesentliche zu mir.
Ja, Frau Lütz?
Ja, danke, Herr Kasper. Also mein Name ist Katharina Lütz. Ich habe auch die letzten 3 Jahre dieses Projekt koordiniert, zusammen mit Frau Semken. Bei dem Träger bin ich seit 4,5 Jahren auch noch in einem anderen Bereich tätig. Und ich bin von der Ausbildung her Kultur- und Sozialanthropologin. Genau. Vielleicht noch so ein paar Worte zu unserem Träger.
Gerne.
Also Familien für Kinder in Berlin ist ein freier Träger der Jugendhilfe und wir machen ganz viele unterschiedliche Dinge. Also wir sind der Pflegekinderdienst für einen Berliner Bezirk, haben aber auch noch einen Haufen anderer Abteilungen und Bereiche, immer auch mehrere Projekte am Laufen und sind Beratungsstelle für Leute, die Interesse haben, Pflegefamilien zu werden für ganz Berlin. Wir sind in der Kindertagespflege, in der Beratung, Aus- und Weiterbildung tätig, haben diverse Patenschaftsprojekte und noch einiges weitere. Mhm. Genauso viel so zum Kontext, in dem wir da tätig sind.
Mhm. Ja, das ist spannend. Ich verlinke auch auf Ihre Internetseite, sodass jemand, der sich damit noch ein bisschen genauer beschäftigen will, wer Sie sind, kann da nachschauen. Dann versuchen wir doch mal das Projekt, wenn Sie das erläutern könnten. Was war genau das Projekt? Welche Hintergründe gab es dafür? Und was haben Sie untersucht im Rahmen des Projektes?
Ich kann mal starten zum Hintergrund, ja, mhm. Renate?
Ja.
Genau, also bei uns, bei dem Träger, gab es ein Vorgängerprojekt. Das war das Care-Leaver Kompetenznetz. Die haben bis 2018 daran gearbeitet, ein Netzwerk von Care-LeaverInnen aufzubauen. Generell, also auch aus dem heimstationären Bereich, aber auch Pflegekinder und haben die Erfahrung gemacht, dass bei Pflegefamilien, Care-Leavern aus Pflegefamilien halt eine ganz spezielle Situation ist, die sich nochmal unterscheidet von jungen Menschen, die in Heimen oder Wohngruppen aufwachsen und dass mit den bestehenden Angeboten diese Gruppe total schwer zu erreichen ist. Mhm. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sich der Träger dann auf den Weg gemacht, nochmal ein Projekt zu starten, was explizit sich die Situation von Pflegekindern im Übergang anguckt. Und bei Aktion Mensch haben wir dann dieses Projekt beantragt, das dann vor fast genau 3 Jahren gestartet sind. Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen. Ende November, jetzt gerade wo wir sprechen, ist Mitte November, läuft das Projekt aus. Und genau, wir haben jetzt 13 Jahre Zeit gehabt, um uns nochmal die besondere Situation von Pflegekindern, von Pflegefamilien anzuschauen, die diesen Care-Leading-Prozess vor sich haben oder ihn gerade durchlaufen. Genau, zum Anfang unseres Projektes stand eine Bedarfserhebung, weil wir gesagt haben, wir müssen das Ganze erstmal vom Kopf auf die Füße stellen und erstmal gucken, was ist eigentlich die Lage in diesem Feld. Es gibt inzwischen einiges an Aufmerksamkeit und Bewusstsein für das Thema Leading Care und Jugendhilfe allgemein. Aber das meiste, was es so an Studien gibt, an Projekten, an wissenschaftlichen Erkenntnissen, an Erfahrungsberichten, bezieht sich immer auf junge Menschen aus WGs, Heimen oder Wohngruppen. Und spiegelt halt nicht unbedingt diese spezielle Situation von Pflegekindern wider. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen erstmal gucken, was ist denn die Lage, und haben eine Bedarfserhebung durchgeführt mit qualitativen Interviews, wo wir all diejenigen befragt haben, die dazu was sagen können. Ne? Also alle voran die jungen Menschen selber. Haben also Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt, aber auch mit den Pflegeeltern, die ja dann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen im Übergang. Wir haben mit JugendamtsmitarbeiterInnen gesprochen, die in dem Bereich tätig sind, und mit Kolleginnen von den Pflegekinderdiensten, mit denen wir hier im Projekt kooperieren, also unserem eigenen Pflegekinderdienst. Dann einem weiteren Träger hier in Berlin, der für einen anderen Bezirk zuständig ist, und mit den Trägern, also das ist die Profam GmbH, die machen Marzahn-Hellersdorf, den Pflegekinderservice, und wir sind in Tempelhof-Schöneberg tätig, und dann noch mit PIP in Bremen und PFIF in Hamburg, 2 weitere Träger. Genau, da haben wir überall Befragungen durchgeführt und die ausgewertet. Genau, Renate, magst du was weitermachen?
Soll ich mal weitermachen? Ja? Schon mit den Ergebnissen der Bedarfserhebung. Also die Leute wurden alle befragt und wir haben die Gespräche ausgewertet. Wir hatten 103 Leute befragt, auch in größeren Konstellationen. Ich meine, es waren 36 Interviews, die wir geführt haben. Mhm. Sind so zusammengefasst 5, 6 Ergebnisse. Ein wesentliches Ergebnis ist, dass das Ende der Jugendhilfe für die betroffenen Pflegekinder oder Pflegejugendlichen vom Prinzip immer zu früh kommt. Mhm. Also dass Hilfen einfach zu früh beendet werden dafür, dass die jungen Menschen ja immer mit einer Vorbelastung in den Familien sind. Und auch gemessen an jungen Menschen, die in leiblichen Familien aufwachsen, die ziehen so ungefähr mit 23, 24 Jahren zu Hause aus. Und von Kindern oder Jugendlichen in der Jugendhilfe wird erwartet, dass sie, mit 18 sich spätestens vorbereiten auf den Auszug, dann auch irgendwie gedrängt werden auszuziehen, und spätestens mit 21 wird die Jugendhilfe beendet. Also da gab es keinen Bezirk, oder wir haben auch mit Jugendamtsleitern aus anderen Städten gesprochen, da gibt es keinen Ort, der sagt, bei uns wird länger die Hilfe gewährt als bis 21. Schwierig ist auch, dass die Kriterien oft nicht so ganz klar sind. Also, dass viele der Pflegeeltern oder der jungen Menschen das Gefühl hatten, das ist so ein bisschen willkürlich. Kriege ich jetzt eine Verlängerung oder nicht? Schwierig war auch, dass die das zum Ende in den Hilfekonferenzen immer wieder die Defizite der jungen Menschen benannt werden mussten. Also, dass so viel geguckt wird, was kannst du eigentlich noch nicht, was die jungen Menschen oft als beschämend wahrnehmen oder als wenig motivierend. Wir haben uns überlegt, also viel günstiger wäre danach zu gucken, was hast du alles schon geschafft und was willst du noch schaffen? Mhm. Also das einfach ein bisschen ressourcenorientierter auch zu formulieren. Das ist, also dazu kommt noch, dass die jungen Menschen oft benannt haben, dass sie sich in den Hilfeplangesprächen nicht gesehen fühlen. Also Jugendamtsfachkräfte benennen oft, dass die jungen Menschen nicht mitkommen in die Hilfeplangespräche und die jungen Menschen sagen, boah, aber die wollen gar nichts von mir. Mhm. Die fragen mich oft nichts und die fühlen sich nicht, also sie haben nicht das Gefühl, dass sie mitbestimmen über das, wie ihr Weg weitergeht. Dann war ein Ergebnis, dass Netzwerke sehr bedeutsam sind, sowohl für die Pflegeeltern als auch für die Jugendlichen. Also es wurde benannt, dass Netzwerke sowohl zu Freunden, Freundinnen, zu Familienmitgliedern, zu Nachbarinnen bedeutsam sind. Also der Übergang gelingt leichter, wenn man irgendwie eingebunden ist, als auch wenn gute Verbindungen zu Lehrerinnen bestehen, zu Therapeuten. Das wurde als positiv benannt. Mhm. Gleichzeitig fehlt es. Also das ist interessant, dass gerade auch unter den jungen Menschen, die sind schon oft sehr für sich alleine auch, was zu verstehen ist, weil sie möchten, wollen ganz irgendwie ganz normale junge Menschen in ihren Familien sein und nicht immer so was Besonderes und sich mit anderen Pflegekindern zusammentun. Also da ist so ein Zielspalt. Man sehnt sich danach, man sieht es als positiv an, Netzwerke zu haben und sie werden nicht so richtig geknüpft. Großes Thema ist, das ist auch eins der besonderen Dinge in Pflegefamilien, im Gegensatz zum heimstationären Bereich, ist das Thema Familiarität. Mhm. Das ist oft so ein Tabuthema. Also Eltern, Pflegeeltern sagen oft, naja, wenn die Jugendhilfe endet, du bleibst ganz normal unser Kind. Und das ist gleichzeitig, ist das verunsichernd für die jungen Menschen, vermutlich auch für die Pflegeeltern, weil der offizielle Rahmen, den die Jugendhilfe geschaffen hat, dann wegfällt. Mhm. Es war interessant, eine oder zwei Pflegemütter, die darüber gesprochen haben, dass das in der Familie offen besprochen wurde und deutlich wurde, dass der Übergang dann viel leichter ist, wenn das Tabu gebrochen wird. Also wenn man sich darüber auseinandersetzt, wirst du Weihnachten eigentlich noch bei uns sein oder wirst du nicht da sein? Und geben wir dir Geld, wenn du was brauchst, oder geben wir dir kein Geld? Also das bringt deutlich mehr Sicherheit in der Familie, in der Pflegefamilie.
Darf ich dazu eine kleine Anekdote einflechten?
Klar.
Ja, auf alle Fälle.
Es gab ein Interview, was ich geführt habe mit einem Pflegevater und einem Pflegesohn, der war so 15 oder 16. Und da kam im Laufe des Gesprächs so raus, dass da ein riesen Missverständnis in dieser Familie war. Also die Pflegeeltern hatten irgendwann mal kommuniziert, so wenn du erwachsen bist, dann werden wir dich adoptieren. Ne, dann machen wir das hier alles amtlich quasi. Aber hatten noch so den Backup, also den Notausgang freigelassen, indem sie gesagt haben, aber nur wenn das hier nicht alles komplett schief geht und du auf die schiefe Bahn gerätst. So. Mhm. In ihrem Kopf meinte das so gravierende Sachen wie, wenn du nicht drogenabhängig wirst oder irgendwie im Knast landest oder was weiß ich nicht, was für schlimme Dinge machst. So. Bei dem Jungen war allerdings der Eindruck entstanden, dass das so fragil ist, dass das an Konditionen geknüpft ist wie, ich muss jetzt ganz gute Noten in der Schule haben und ich darf hier nicht Widerworte geben und ich muss immer mein Zimmer aufräumen, ne? Und stand unter so einem Druck. Mhm. Und das ist in diesem Gespräch irgendwie so aufgeploppt, in diesem Interview, was wir da geführt haben, wo uns dann irgendwie deutlich wurde, wie viel Unausgesprochenes in so Familien unterwegs ist, ne? Die sich ja ihrer eigenen Zugehörigkeit dann doch irgendwie durch Taten und Worte vergewissern müssen, dass für die Eltern beispielsweise ganz klar ist, wie sie Dinge meinen und wie sie Dinge handhaben werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass das vielleicht auch dem jungen Menschen genauso unausgesprochen einfach so klar ist und umgekehrt natürlich auch, ne? Also das hat eine auf jeden Fall eine Power, wenn da ganz transparent ins Gespräch gegangen wird, ne? Wie man zusammengehören wird, wie man zusammengehören will. Genau, nur so als Illustration für dieses Familiaritätsthema.
Mhm. Ja, als großes Thema hat sich noch herausgestellt, dass alle bis auf die Fachkräfte in den Jugendämtern benannt haben, dass sie unsicher sind, mit was Informationen angeht. Also Pflegeeltern als auch Jugendliche fühlten sich nicht informiert in diesem großen Bereich Behörden, an welche Institutionen wende ich mich, in welchem Fall, wie komme ich eigentlich an eine Wohnung dran, was ja heutzutage wirklich schwierig ist, insbesondere in den Städten. Also in Berlin ist es, wo wir sitzen, ist es total schwierig für junge Menschen Wohnungen zu finden. Mhm. Oder wo muss ich eigentlich hingehen, um für mein Kind eine Diagnose zu kriegen, damit es überhaupt eine Chance hat, eine Nachfolgeeinrichtung zu finden. Was für Nachfolgeeinrichtungen gibt es? Was für Möglichkeiten für Ausbildung gibt es? Und in diesem ganzen, ja, ich sag's nochmal, in diesem ganzen Dschungel fühlen sich alle relativ uninformiert. Mhm. Und sogar die Fachkräfte aus den Pflegekinderdiensten sagten, es gibt so viele Informationen, aber die sind nirgends gebündelt. Mhm. Wir brauchen immer viel Zeit, um zu recherchieren und erstmal rauszufinden, was gibt es eigentlich alles? Wo finden wir was? Dann ist noch Thema Nachbetreuung. Es ist in der Regel so, dass wenn die Hilfe zu Ende ist, tauchen ganz viele Themen erst auf, aber dann ist niemand mehr zuständig. Dann ist kein Jugendamt mehr da, dann ist kein Pflegekinderdienst mehr da. Dann wissen wir eigentlich gar nicht mehr, an wen wir uns wenden können. Finanziell bestand oft eine Unsicherheit, oft wenn die jungen Menschen von einem Hilfesystem ins andere übergehen, entstehen Finanzierungslücken. Also die Jugendhilfe zahlt nicht mehr und die Eingliederungshilfe zahlt noch nicht.
Oder BAP oder was auch immer, ne?
Genau, was auch immer danach für eine Hilfe eintritt. Da mussten dann oft die Pflegeeltern, also am einfachsten war es bei Pflegeeltern, die finanziellen Mittel hatten, das zu überbrücken. Mhm. Schwierig ist es halt, wenn das niemand überbrücken kann.
Spannend, ja. Also ich höre so, das kreist sich um wirklich ganz menschliche, ganz alltägliche Themen und es scheint auch ein bisschen so eine Blackbox zu sein für die jungen Menschen und überhaupt das System, wie geht es danach weiter?
Ja, es sind so unterschiedliche Sphären, ne, in denen diese Problematik, also eines ist so diese zwischenmenschliche Dimension von, wie wollen wir Familie sein, wenn dieser offizielle Rahmen wegfällt, aber auch ganz klar so Gesetzesthemen oder strukturelle Themen, die in der Arbeit der Struktur der Pflegekinderdienste und der Jugendämter irgendwie begründet sind, die das Ganze schwierig machen, weil da zwei Institutionen sind, die sich unterschiedliche fachliche Haltungen zu Themen haben. Und dann natürlich das Ganze, wenn dann noch andere Ämter irgendwie mit reinkommen oder andere Institutionen, dann wird es halt total kompliziert, ne? Wenn das BAföG-Amt noch nicht zahlt, aber die Jugendhilfe schon sagt, okay, jetzt ist aber Schluss hier. Das sind eine total komplexe Gemengelage im Übergangsprozess. Mhm. Genau, und da ist halt total wichtig, diese Bedarfserhebung gemacht zu haben, um das erstmal so auseinanderzuschlüsseln, ne? Ja. Um erstmal zu gucken, wie funktioniert das, wie greifen diese ganzen Ebenen ineinander. Ja.
Genau, und wer sagt sozusagen vor dem Hintergrund seiner eigenen Situation und seiner eigenen Verantwortung auch was dazu und wie sind die Bedürfnisse gelagert, was braucht es sozusagen, um die Situation gut gestalten zu können?
Genau.
Genau, was haben Sie mit den Ergebnissen gemacht dann? Also, weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja sozusagen die Bedarfserhebung. Was ist überhaupt los da in diesem Bereich Pflegefamilien und Pflegekinder, die aus der Pflegefamilie sozusagen ausscheiden? Was haben Sie damit gemacht? Wie ging es weiter?
Also, die Katharina Lütz hat ja eben schon gesagt, dass wir mit vier Pflegekinderdiensten zusammengearbeitet haben. Und wir haben uns mit denen erstmal hingesetzt und haben geworkshoppt. Was kann man eigentlich mit diesen Ergebnissen anfangen? Beziehungsweise, was könnt ihr aus den Pflegekinderdiensten für, oder was habt ihr für Ideen und was könnt ihr für Maßnahmen entwickeln, um für die Caregiver aus Pflegefamilien die Übergänge zu erleichtern oder um es stressfreier zu gestalten? Jeder dieser vier Pflegekinderdienste hat sich Maßnahmen überlegt, die sie durchführen wollen und die wir dann erprobt haben. Und die jetzt, ist ja das Ende des Projektes, die jetzt verstetigt werden sollen. Also die sollen bestehen bleiben. Bei den Maßnahmen geht es so inhaltlich sehr viel um Informationen, also um die Vermittlung von Informationen. Und es geht um Auseinandersetzung der Caregiverinnen mit ihrem Lebensweg eigentlich, mit ihrem Dasein als Pflegekind und was mache ich damit, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe. Ich sage noch mal was zu den Informationsveranstaltungen, damit fange ich mal an. Also 3 Pflegekinderdienste, sowohl in Bremen als auch in Hamburg und einer in Berlin, haben Abendveranstaltungen gemacht für Pflegeeltern. Also die Hamburger haben eine Reihe von Abendveranstaltungen gemacht mit einer festen Gruppe von Pflegeeltern. Und da ging es viel um Austausch untereinander und um die Vermittlung von Informationen. Was steht eigentlich an, wenn das Pflegekind erwachsen wird? Da war ein sehr positives Ergebnis. Also das wurde sehr, sehr positiv bewertet von den Pflegeeltern, hauptsächlich Pflegemüttern, die da waren. Und ein gutes Ergebnis war auch, dass die sich dann untereinander tatsächlich vernetzt haben. In Berlin, Marzahn-Hellersdorf, gab es Abendseminare. Ein Abendseminar nur mit Pflegeeltern und eins mit Pflegeeltern und jungen Menschen. Da war so die Idee dahinter, dass der Pflegekinderdienst meinte, wir müssen erstmal informieren, damit auf der Basis der Information, also oder der Sicherheit, die entsteht dadurch, dass die Menschen informierter sind, sie sich vielleicht auch mit diesem Tabuthema Familie auseinandersetzen können. Und in Bremen gab es mehrere Seminare auch mit Pflegeeltern und Pflegekindern zusammen. Das wurde am Anfang nicht so sehr gut angenommen. Am Ende wurde das deutlich besser angenommen, insbesondere von den Caregivern. Die waren wohl in den letzten Veranstaltungen sehr mobil und die Ursache sehen die Bremerinnen darin, dass das online stattgefunden hat. Ich meine, da müssen wir natürlich auch eigentlich was zu sagen. Das hat ja alles unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Und ein großes Thema in der Auswertung, die wir gemacht haben mit den Pflegekinderdiensten, war immer wieder, wie war das eigentlich mit den Online-Veranstaltungen? Das ist schon auch was gewesen, was alle erstmals sehr verunsichert hat, dass das nicht in Präsenzveranstaltungen sein konnten, wie man das gewohnt war. Das Ergebnis ist, dass das insbesondere für die jungen Menschen schon auch gut war mit den Online-Veranstaltungen, dass die sich da recht sicher gefühlt haben und dass sie sich zum Teil leichter getan haben, damit teilzunehmen, dadurch, dass sie in ihrer eigenen sicheren Sphäre waren. Ja, das ist so ein großer Punkt, die Informationsveranstaltungen. Außerdem haben wir zum Punkt Information haben wir ein Handbuch geschrieben, einen Wegweiser, in Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst Tempelhof Schöneberg in Berlin. Da geht es halt darum, Informationen für Fachkräfte zu bündeln und das so in die alltäglichen Arbeitsabläufe so zu installieren, dass da immer wieder drauf zugegriffen wird, um damit die Informationen präsent haben, wenn die in ihre Beratungen gehen mit den älteren Pflegekindern und deren Eltern. Mhm. Katharina, machst du weiter mit der Workshop-Reihe?
Ja, das kann ich machen. Ich wollte noch was zu den Pflegeelternveranstaltungen sagen. Also das war halt auch etwas, was ziemlich schnell im Projekt klar wurde, dass der Zugang zu den Care-Leavern ist für uns über den Pfad der Pflegeeltern. Mhm. Und die läuft sowieso ganz viel, ne? Also die Pflegeeltern sind diejenigen, die sich schlau machen, wenn diese ganzen Orga-Sachen anstehen. Wir hatten in den Interviews unheimlich engagierte Pflegeeltern, wo ganz klar war, okay, die sind hier jetzt, haben sich so richtig den Schuh angezogen, das hier zu regeln und zu organisieren. Und wir haben gesagt, das ist so der Weg, ne, um Informationen zu den jungen Leuten zu kriegen, weil wir da so eine engagierte Erwachsenenschaft haben, die das macht, die da am Ball bleibt, und die zu unterstützen heißt, die jungen Leute zu unterstützen auf diesem Weg. Und deswegen haben wir so viel Informationsübergabe an Pflegeeltern gemacht. Mhm. Aber nicht nur. Es gab halt auch diese Workshop-Reihe, die Renate schon gerade erwähnt hat. Das war, für ein Projekt, das sich auf Caliber spezialisiert, so ein bisschen das Kernstück, ne, weil wir da Workshops mit jungen Menschen gemacht haben. Und zwar in Kooperation mit Bremen und Hamburg haben wir ein Songprojekt gemacht. Mhm. Das hieß Deine Story, Dein Song. Und war mit Bremer und Hamburger Jugendlichen zusammen. Wir hatten eine eher lose Gruppe von 10 Leuten, bei denen ungefähr 8 immer so am Start waren. Und die haben einen kompletten Song erarbeitet zusammen. Wir haben dafür mit einem Musiker kooperiert, Robert Schlepper von der Band iFire. Vielleicht Leute mit Hamburg Connection kennen die vielleicht. Mhm. Und über ein Wochenende, dann 3 Abende in Bremen, 3 Abende in Hamburg und ein Wochenende mit allen zusammen, jetzt im September, ist dieser Song entstanden. Wir haben angefangen mit einem digitalen Auftakt, wo sich alle erstmal online aus der Sicherheit ihres Zimmers irgendwie sicher beschnuppern konnten. Dann gab es richtige Aufnahmetage, ne, wo wir mit Instrumenten Songspuren eingespielt haben, das Audio eingespielt haben. Haben die alles komplett selber gemacht, mit Gitarre, Keyboard, Percussion, alles dabei. So, und dann gab es diese Abendworkshops, und da sind wir quasi ans inhaltliche Texten gegangen. Mhm. Und haben erstmal relativ offen gefragt, ohne jetzt so dieses Caliber-Thema zu sehr zu pushen oder so, haben relativ offen gefragt, was sind denn eure Themen, ne? Was beschäftigt euch denn? Und kamen ganz automatisch zu genau diesen Themen, die junge Leute aus Pflegefamilien einfach umtreiben, ne? Wo komme ich her? Was habe ich für eine Vergangenheit hinter mir, die ja zum Teil auch echt tough ist bei manchen? Wo will ich hin? Also Vergangenheit, Zukunft waren dann die beiden großen Themen, die da so aufgeploppt sind. Und dann noch alles andere, ne? Was einfach junge Menschen in dieser Lebensphase beschäftigt. Angst wegen dem Klimawandel, Netzwerk, Freundschaft, angenommen sein, zugehörig sich fühlen. Mhm. Solche Themen sind dann da von ganz alleine zusammengekommen. Und das waren echt, war sehr verbindend. Also da in Hamburg gab es diesen einen Abend, wo wirklich so alle fix und fertig waren, weil die wirklich schweren Themen irgendwie auf den Tisch kamen. Aber alle waren dann auch so froh danach, ne? Und hatten echt so ein Gefühl von, boah, ich bin hier nicht allein mit dem Scheiß. Ich habe hier gerade einen Haufen Leute kennengelernt, die eine ähnliche Geschichte haben. Weil das ist ja auch so ein Ding bei Pflegekindern. Die leben ja in ihren Pflegefamilien und kennen gar nicht unbedingt noch andere junge Menschen, die in der gleichen Situation aufwachsen. Und das kann natürlich so ein Gefühl von Isolation auch hervorrufen, was jetzt an diesem Abend halt total aufgebrochen wurde, ne? Zu merken, ich bin hier nicht allein mit diesen Themen. Da sind andere, die mich verstehen. Ich muss gar nicht viel sagen. Es reichen so ein paar Stichworte und alle sind so, ja, voll, ich auch. Das war ganz stark, das war ganz verbindend. Und aus dieser Ausgangslage sind wir dann ins Wochenende gestartet, in das letzte Wochenende. Und haben Texte eingesungen. Also aus diesen ganzen, wir haben so ein paar Schreibaufgaben gemacht. so ein paar Gespräche transkribiert für diejenigen, denen das Schreiben schwerfiel. Und dann aus diesen ganzen Textschnipseln hat dann dieser Musiker Robert einen Songtext geschrieben. Der wurde dann nochmal diskutiert, gefeedbackt und dann waren wir ein Wochenende lang in einem Landschulheim in Schleswig-Holstein und haben das Ganze eingesungen. Also ich nicht, die Kids haben irgendwie ihren jeweiligen Teil eingesungen, eingerappt, wer was wollte. Und das war total schön, das war total stark, ne? Das irgendwie auf die erste Fragerunde, wer will denn was singen, ging so eine Hand hoch. Und dann mit ein bisschen Piesacken und Nachfragen hatten wir 2 bis 3 Hände oben. Und dann, aber am Ende haben alle, hat jeder Einzelne was eingesungen und das war halt total stark. Mhm. Und die, also waren einfach super, super stolz auf das Ergebnis. Das ist ein ganz toller Song draus entstanden, der genau diese Themen auch drin hat, ne? Also, wo komme ich her? Was bringe ich alles mit? Da ist viel Schweres dabei gewesen. Ich habe hier ein echtes Päckchen, so mit dem ich hier starte ins Erwachsenenleben, aber so, ich habe auch viel. Ich kann auch viel. Das wird schon. Also da spricht auch so ein unheimlicher Optimismus daraus. Sehr unheimlich berührend war. Und alle waren total happy und sehr in Verbindung miteinander. Genau, und ich glaube, das ist so der Weg, ne? Also über ein Thema, ein gemeinsames Vorhaben da mit jungen Menschen zusammenbringen. Das hat echt gut geklappt. Wobei man sagen muss, dass die Vorlaufzeit auch echt schwierig war. Also wir haben unheimlich viel Werbung gemacht, unheimlich viele Einladungen rausgeschickt und hatten dann doch sehr wenig Anmeldungen und es war recht mühsam, irgendwie erstmal diese Gruppe zusammenzukriegen. Und das ist sowas, was sich tatsächlich auch durch diese Arbeit zieht, ne? Der Bedarf ist da, wird von allen formuliert. Wir konzipieren etwas, was darauf reagiert und dann kommt kaum jemand. Aber die, die kommen, sind total begeistert. Da wissen wir noch nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Das war auf jeden Fall auch so ein Thema, was sich bei der Workshop-Reihe durchgezogen hat.
Mhm. Wir haben ja letztlich keine Antwort darauf gefunden. Also wir haben uns ja die Frage gestellt, woran liegt es eigentlich, dass sich so wenige anmelden? Weil alle Zeichen irgendwie anders stehen. Mhm. Und wir haben letztendlich keine Antwort gefunden, außer dass es nicht an Corona liegt.
Ich finde das total spannend, weil wir machen ähnliche Erfahrungen jetzt auch als Träger, dass es ganz schwer ist, Pflegekinder zu motivieren oder junge Erwachsene zu motivieren. Genau, also ich kann das sozusagen bestätigen. Was ich aber so toll finde in der Beschreibung, wie Sie das zu dem Songprojekt beschrieben haben, dass die dann da sind, da voll eintauchen und voll mitschwingen sozusagen, was ihre Themen angeht. Und Sie haben ja auch gesagt im Vorgespräch, das wäre möglich, auch diesen Song jetzt mit in unseren Podcast zu integrieren. Und das wäre jetzt hier auch an der Stelle toll, jetzt mal da reinzuhören sozusagen. Wenn das klappt, dann kann man jetzt quasi gleich den Song hören.
Ja, ich stelle den noch kurz vor, ja? Sie hören jetzt, Potenzial ist da von Flamnack. Auch auf YouTube zu finden, by the way.
Gestern war gestern, morgen ist morgen.
The question is why? Why now? Why how? Why is all of this stuff happening right now?
Auch wenn die Vergangenheit im Kopf geblieben ist, denk daran, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Nur weil Wolken am Himmel die Sonne verdecken, heißt es nicht, es wird keinen schönen Sonnenuntergang geben.
Thank you. dame, mais c'est pas mis là-bas. Tout le monde regarde comme la reine Elite. Parce qu'on beau, y'a des filles, y'a des putes, y'a des putes.
Halt dich fest und schnall dich an, Bruder, wir gehen auf Distanz. Ja, das Leben ist riskant, ich hab mich schon oft verbrannt. Egal, ich mach das Beste draus und verlasse jetzt das Haus. Lass uns raus, ich räum die Kasse, alles rein in meine Tasche. Ja, Mann, ich brauch dicke Batzen und dazu noch was zum Naschen. Besser bring mich nicht zum Platzen, denn ich lach dich aus. Ich lass die Bestie raus, ich raste aus dem Haus. Ich bin in meiner Clothes, ich bin in meiner Zone. Für mich bist du ein Clown, ich hol mir meine Throne. Egal was ihr sagt, ich schwöre, ich werde bald ein Star. Millionen von Einnahmen, ja, ihr kennt jetzt meinen Namen. Future Time, kein Spaß.
Potenzial ist da, also kann ich euch mal hören. Lasst die Negativität, das Positive nicht zerstören. Hier und jetzt das Leben, mal gibt's Sonne, mal gibt's Regen. Hinter jeder Tür was Neues, lasst die Erde erbeben.
Ich nehm mein Schicksal an, vor dem was mich erwartet, hab ich keine Angst. Vertrauen darauf, dass alles Sinn machen kann. Was ich für die Zukunft brauche, ist Karma.
Auf das, was kommt, bin ich gespannt. Was kann ich tun und wo fange ich an? Hat das Gute von heute Morgen noch Bestand? Wer trifft die Entscheidungen? Ich will beteiligt sein daran.
Mi alta, mi sepa, mi daba. Tout le monde regarde comme la reine Elide. Parce qu'on beau, y'a des filles, y'a des putes, y'a des putes.
Gestern war gestern, morgen ist morgen. Schau ich mich um, jetzt und hier. Seh ich wie Feuer, Wälder verbrennt, Menschen alles verlieren. Mit Vollgas fährt die Diesel-Lok Richtung Abgrund, was tun wir? Doch abgesonnen gibt's jetzt nur mit Strohhalm aus Papier.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ja, genau. Und diese indirekte Auseinandersetzung, die dann in was sowas Konkretes und Erfahrbares für die jungen Menschen wird, ich glaube, das ist könnte eine Erkenntnis auch von Ihrem Projekt sein, dass man eben nicht sozusagen da direkt drauf zugehen sollte, sondern eher einen Umweg wählt und dann passiert unheimlich viel. Also auch in den jungen Menschen. Und ja, und Sie haben ja auch dieses Verbindende so toll geschildert.
Ja, also wir hätten, wir haben natürlich viel hin und her überlegt, ne, Workshop-Reihe für CareLeaverInnen. Irgendwie müssen wir dieses CareLeaving-Thema jetzt auch platzieren und haben uns doch, also wir haben es natürlich schon auch eingebracht und versucht zu diskutieren so, aber wenn wir das zu sehr gepusht hätten, wären da ganz viele Türen zugegangen.
Genau.
Weil das ist, ja, es ist unangenehm. Es ist eher unangenehm. Es ist eher was, was Angst macht. Es ist eher so dieses Behördending, ne, mit dem man da, also die Assoziationen, die dann da kommen, ne? Das wollten wir alles nicht. Wir wollten da einen sicheren Raum schaffen, in dem die jungen Menschen in Verbindung gehen können. Mhm. Und wir waren quasi nur der Container dafür. Wir waren jetzt nicht noch eine Instanz, die sagt, du musst dich jetzt aber kümmern um BAföG-Antrag und so. Das wollten wir nicht sein und das ist auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Das ist schon gut, das so zu machen.
Mhm. Genau, und was ich auch gehört habe, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, ganz am Anfang, auch durch Ihre Ergebnisse, dass es anscheinend Themen gibt, wo Sie zumindest die Erfahrung gemacht haben, sowohl mit den Pflegeeltern, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch indirekt dann mit den jungen Menschen, nämlich, dass es gut ist, bestimmte Dinge wirklich zu besprechen und dafür einen Weg zu finden, Dinge sprachbar zu machen, gerade auch was dieses familiale Thema angeht.
Ja, ein eindeutiges Ja. Mhm. Dass da Rückmeldungen kamen. Also eine Pflegemutter aus Hamburg hat das so deutlich benannt, dass die mit ihren, die hatte, Katharina, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ich glaube, die hatte 3 Pflegetöchter und die hat das offen mit den Pflegekindern besprochen, was ansteht. Und das macht es nach der Schilderung sehr viel leichter, diesen Übergang zu gestalten und sehr viel sicherer. Und ich finde es auch, ist also halt total vorstellbar, wenn ich als junger Mensch weiß, worauf ich mich einlasse oder was passieren wird, fühle ich mich deutlich sicherer. Mhm.
Das ist ja auch bei leiblichen Kindern so, ne? Also ich glaube, da wäre es ja jedem geholfen, wenn man mal ein Gespräch führt und sagt, habe ich noch einen Schlüssel, behaltet ihr mein Zimmer, wie viel Geld fürs Studium kann ich von euch erwarten? Das ist ja, sind ja auch alles so Gespräche, die man mit seinen leiblichen Eltern haben sollte. Mhm. Und bei Pflegekindern sind einfach noch so ein paar mehr Punkte auf der Liste, die man dann vielleicht abfragen könnte oder sollte. Ja, und uns begegnen immer wieder Pflegeeltern, die sagen, das ist doch mein Kind, es bleibt alles, wie es ist. Ja, das ist, also es ist toll, wenn das emotional so klar ist, aber es ist einfach ein bisschen anders, ne? Und dieser offizielle Rahmen, der das da bisher zusammengehalten hat, mit allem, was da dranhängt, Termine beim Jugendamt, eine Beraterin beim Pflegekinderdienst, die da immer noch drauf guckt, Geld ist ein großes Thema. Das sind einfach viele Faktoren, die man, ja, die irgendwie einmal einer Absprache bedürfen. Und gleichzeitig ist da eine Riesenangst davor, dieses Fass aufzumachen, weil das auch ja natürlich irgendwie Thema sein kann zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern. Ne? So dieses, ach, du machst das doch nur wegen dem Geld. Mhm. Ist irgendwie voll das Thema und voll das Angstthema.
Und ich meine, das ploppt natürlich auch nochmal auf, wenn die Hilfe zu Ende ist und die Pflegeeltern sind nicht finanziell nicht so gut ausgestattet, dann nehmen die ja vielleicht auch das nächste Pflegekind auf. Mhm. Und das ist ja eine brisante Situation für alle.
Genau.
Worauf wir hinaus wollen, ist mit einem, es wird alles so bleiben, wie es ist, ist es nicht getan, weil es wird de facto nicht so bleiben, wie es ist. Das kann emotional so sein, aber organisatorisch ist es auf jeden Fall irgendwie, wird es sich verändern. Und diese Ebenen auseinanderzuhalten, ne, dass das Jugendamt ist raus, hier fließt kein Geld mehr, dass das eine Ebene ist, die überhaupt nichts damit zu tun haben muss, wie wir als Familie irgendwie zusammenbleiben wollen, wie wir zueinander stehen, emotional in unserer Beziehungsebene. Das auseinanderzuhalten ist allein schon total wichtig und als zwei Ebenen zu identifizieren. Ne? Mhm. Jugendamt sagt vielleicht, ihr seid jetzt keine Pflegefamilie mehr, aber deswegen hört ihr nicht auf, Familie zu sein. Mhm. Und den Schritt irgendwie klar zu kriegen mit allen Beteiligten ist total wichtig, unserer Erfahrung nach jetzt im Projekt.
Ja. Genau, und ich kann das bestätigen, dass genau die Erfahrung machen wir auch. Ich hatte ja im Podcast auch schon 2 Care-Leaver quasi, die darüber berichtet haben, wie das ihnen da ergangen ist. Da werde ich auch drauf verlinken nochmal. Und von daher ist es, ich finde Ihre Ermutigung so wichtig, einfach zu sagen, diese beiden Ebenen zu unterscheiden und dann zu gucken, was machen die Beteiligten, also die jungen Menschen und ihre Pflegeeltern damit und wo können sie vielleicht noch Unterstützung bekommen. Das finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Hinweis.
Mhm.
Ja, gibt es noch andere Empfehlungen, die Sie machen würden? Auch vielleicht, nehmen wir mal zwei Perspektiven noch einmal. Gibt es so, was Sie an die jungen Menschen adressieren würden und was würden Sie an Pflegefamilien adressieren?
Also ich glaube, ich würde sehr empfehlen, selbst wenn es schwierig ist, sich über Rechte und Möglichkeiten klar zu werden und in Hilfeplangesprächen nicht stumm zu bleiben, sich tatsächlich aktiv zu beteiligen.
Das ist deine Empfehlung für die jungen Menschen, ne? Ja. Gehe ich voll mit, ja.
Ja.
Früh anfangen.
Ja.
Das ist zwar ätzend, irgendwie mit 16 sich Gedanken zu machen, wie man BAföG oder so beantragt. Das fühlt sich noch viel zu früh an, aber sich langsam an den Gedanken zu gewöhnen und Vorarbeit zu leisten, dass diese Sachen anstehen. Weil vieles braucht viel Vorlaufzeit. Mhm. Also da, besonders wenn es jetzt um Pflegefamilien geht, die junge Menschen mit Beeinträchtigungen betreuen, das ist ja ein wahnsinns kompliziertes Verfahren, wo man viel Vorlaufzeit braucht. Und da nicht in Stress zu geraten und dann irgendwie im letzten Jahr alles unterbringen zu müssen, da tut man sich, glaube ich, einen Gefallen mit. Das frühzeitig mal anzugucken, was wird es bedeuten, sich zu informieren. Im Idealfall gibt es ja auch Veranstaltungen, so wie unsere, die wir hier konzipiert haben. Sich frühzeitig an den Gedanken herantasten, damit es auch so seinen Schrecken verliert, ne? Dass die Pflegekinder nicht mit 17,5 im Hilfeplangespräch sitzen und die Sachbearbeiterin sagt, so, jetzt musst du aber ausziehen in einem halben Jahr und die fallen aus allen Wolken und haben Angst und sind gestresst, zu Recht, ne, bei so einer Ansage. Aber das begegnet uns halt total häufig, dass genau das passiert. Und da dann schon frühzeitig ein Standing entwickelt zu haben und zu wissen, okay, das heißt überhaupt nicht, dass ich ausziehen muss. Wir haben darüber schon mal geredet, wir machen das anders, wir machen das so und so. Das kann viel, viel Angst und Verunsicherung nehmen, wenn man da miteinander ins Gespräch geht und sich frühzeitig um diesen ganzen Orga-Kram einmal sich das schon mal anschaut.
Ja. Genau, und das geht ja dann auch in die Richtung der Pflegeeltern, nämlich die Pflegekinder dabei zu unterstützen, dass das gelingt, gell?
Genau.
Ja,
und für die Pflegeeltern auch noch ganz klar, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was meine ich eigentlich mit, das wird alles so bleiben, wie es ist. Ne? Was heißt das? Was wird das bedeuten? Und da angstfrei ins Gespräch zu gehen, weil von Transparenz werden alle profitieren. Das, Klarheit ist immer gut in dem Bereich.
Genau, und es geht ja da um die Klarheit der Beziehung. Und Pflegekinder mit ihrer Geschichte sind ja genau, was diesen Aspekt angeht, sozusagen eher verunsichert und haben das in sich integriert. Und da geht es ja dann wirklich darum, da nochmal eine Sicherheit zu geben. Und das war ja auch so ein Aspekt eingangs, den Sie gesagt haben, dass es erstmal darum ging, ganz viel Sicherheit zu geben. Und das macht man eben über Informationen, über Transparenz, über das offene Besprechen von Dingen, die vielleicht schwierig sind. Und das gibt Sicherheit, ja.
Genau, meine Empfehlung für die Fachpraxis für Pflegekinderdienste, Jugendämter etc. wäre, genau solche Räume zu schaffen, in denen die Auseinandersetzung stattfinden kann. Ne? Also Pflegekinder zu vernetzen, Pflegeeltern zu vernetzen, Gesprächsangebote zu schaffen, wo dieses, der Zusammenhalt über die Jugendhilfe hinaus reflektiert werden kann und auch kommuniziert werden kann. Weil das ist total schwer, das im Alltag so zwischen den Stühlen irgendwie zu machen, so hinzukriegen.
Klar, das ist ein Wunsch quasi an die Fachpraxis, diese Räume zur Verfügung zu stellen, so verstehe ich das.
Ja.
Und das muss organisiert werden. Das tut sich sozusagen nicht von selbst, ja.
Genau.
Genau. Was halten Sie denn von der Gesetzesänderung, die jetzt gerade passiert ist, nämlich dass es so eine Art Rückkehroption gibt, vielleicht auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung in dem Projekt?
Also die Rückkehroption gab es ja schon. Das war ja auch schon vorher eine Option. Das ist ja jetzt in der neuen Fassung des SGB VIII nur noch mal gestärkt worden oder expliziter gemacht worden. Ja, wir halten das für eine gute Entwicklung. Das muss jetzt aber genau wie alles andere, was da die Reform gebracht hat, auch erstmal mit Inhalt gefüllt werden. Ne? Also ein neues Gesetz, ja, da muss man jetzt mitarbeiten. Ne? Und da wird es dann an den Trägern und an den Jugendämtern sein, das Ganze mit, ja, mit Konzepten, mit Geld, mit Personal und so weiter zu füllen. Grundsätzlich sprechen wir uns dafür aus, dass das möglich ist, ne? Dass ein junger Mensch, der die Jugendhilfe verlassen hat, vielleicht in eine eigene Wohnung gezogen ist und nach einem halben Jahr merkt, oh Gott, das klappt hier gar nicht. Ich komme irgendwie emotional nicht damit klar. Ich brauche erstmal wieder den sicheren Hafen, dass das möglich ist, dann im Zuge der Jugendhilfe dann auch wieder einzuziehen oder auch eine andere betreute Hilfeart dann wieder aufzunehmen. Ne? Kann ja auch sein, dass jemand ins betreute Einzelwohnen zieht, einfach um nochmal jemanden im Hintergrund zu haben, der die dann nochmal einmal die Woche vorbeischaut oder was auch immer für eine Form. Ne? Also das muss auf alle Fälle möglich sein, dass junge Leute da wieder hin zurückgehen, wenn gewünscht, ne? Und diese Hilfe wieder intensiviert wird. Weil sonst, wenn es so ein, du musst jetzt einmal abspringen und dann musst du gucken, wie du klarkommst, damit verlieren wir junge Leute. Das ist total gefährlich, da nicht nochmal so einen Backup-Plan und so eine Rückkehroption einzubauen.
Ja, also quasi eine Verstärkung des schon möglichen Weges und der jetzt sozusagen mit Inhalt gefüllt werden sollte. Und Ihr Projekt, so verstehe ich das auch, ja, zeigt eindeutig darauf hin, dass das total wertvoll ist, weil das eben auch Druck rausnimmt aus der Gesamtsituation.
Korrekt. Also alles, was Druck rausnimmt in dieser Situation, ist total wichtig. Ne? Und am Ball, und allen Beteiligten erlaubt, am Ball zu bleiben. So. Weil das ist eine total einfach risikoreiche Lebensphase für junge Menschen im Allgemeinen, aber für Care-Liebe einfach noch mal viel mehr. Und ja, also in der Gesetzesänderung ist ja auch die Nachbetreuung gestärkt worden, ne? Dass das Jugendamt verpflichtet ist, in Kontakt zu bleiben über einen gewissen Zeitraum. Auch das halten wir für eine ganz gute Entwicklung, die jetzt halt noch ihrer Umsetzung hat. Ja. Das muss man jetzt halt gucken, wie das ausgestaltet wird im Einzelnen. Aber die Entwicklung, dass so Tag X die Jugendhilfe endet und alle sind raus und dann gibt es kein Zurück mehr, dass das durch diese ganzen Gesetzesänderungen jetzt ein bisschen aufgeweicht wurde, das halten wir für eine total gute Entwicklung.
Ja.
Erstmal auf Gesetzesebene. Ja. Jetzt müssen wir gucken, was damit zu machen ist.
Genau. Okay. Ja, ich ende ja immer mit noch so einer Frage in Richtung ja, Pflegekinder und Pflegeeltern. Was würden Sie denn gerne denen wünschen, sowohl den Pflegekindern als auch den Pflegeeltern? Frau Semken, vielleicht wenn Sie anfangen.
Also was ich Ihnen wünsche, Sie meinen jetzt nicht mehr, was ich empfehle. Ich wünsche Ihnen wirklich sehr viel Offenheit und sehr viel Sicherheit. Ich wünsche, dass Sie in Sicherheit Familie leben können und sich ablösen können. Ja, ich wünsche den Pflegefamilien, dass es gute Nachfolgeberatung oder dass es gute Beratungsstellen gibt, die in der Nachbetreuung in Anführungsstrichen Firmen sind. Ja, ich glaube, das ist erstmal das, würde ich den Pflegeeltern und den Pflegejugendlichen wünschen.
Frau Lütz?
Ja, kann ich voll mitgehen. Ich würde noch in den Topf der guten Wünsche die Zeit mit reinwerfen, dass alle die Zeit bekommen, die sie brauchen. Weil manchmal wirkt so ein halbes Jahr oder ein Jahr extra Wunder. Ne? Das kann einfach auch das der ausschlaggebende Faktor sein, ob jemand irgendwie stabil und gefestigt weitergehen kann oder halt noch nicht. Mhm. Und, gibt es alle die Zeit bekommen, die sie brauchen, um diesen sicheren Punkt zu erreichen. Das wünsche ich allen. Mhm.
Ja. Ja, schön. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie Ihr Projekt vorgestellt haben. Und ich glaube, Sie haben mit Ihrer quasi so, habe ich es erlebt, ruhigen und besonnenen Art, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass das Projekt auch gelungen ist und dass quasi die Wünsche und die Empfehlungen, die Sie haben, gut angenommen werden können. Das klang jetzt für mich sozusagen so, ja, einladend auf eine ja, ruhige, geduldige, reflektierte Art. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei unserem Podcast.
Ja, ich bedanke mich auch. Ja, danke, Herr Kasper, dass Sie mich dabei hatten.
Ja, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.